Es ist so schön, hier zu sein und gemeinsam Gott zu loben, Gott anzubeten. Wir beten den Herrn dadurch an, dass wir sein Wort betrachten und damit ihn selbst. Und wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen oder er uns mit seinem Wort beschäftigt, dann ist das immer etwas ganz Besonderes. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Zeit hier miteinander haben, heute und auch an diesem Wochenende. Das ist keine Internetgemeinschaft. Das ist keine digitale Begegnung. Man kann vieles sich anhören. Man kann überall sich einklinken oder so. Aber auf solch einem Treffen, das wir jetzt haben, auch jetzt an diesem Abend, liegt eben ein besonderer Segen, weil der Herr durch sein Wort, durch seinen Geist unter uns ist. Und das motiviert mich enorm, egal wo, egal in welchem Tal, in welchem Dorf, egal wie viele Leute das sind, einfach diese Gemeinschaft mit dem Herrn zu suchen, mit Menschen zusammen, die diesen Wunsch haben, Gott besser kennenzulernen. Und ich freue mich auf das, was der Herr uns bereitet. Wir sind alle in seiner Schule und ich habe mich jetzt schon so gefreut über manche, die ich wiedergesehen habe, manche, die ich seit 50 Jahren kenne, einmal zwischendurch getroffen und jetzt wieder. Das ist schon verrückt, wenn man sich so die Geschichte anschaut. Ich denke, ihr wisst alle, auf was ihr euch eingelassen habt. Manche sind ja auch kontinuierlich dabei und sind mittendrin im ersten Buch Samuel. Natürlich lag da jetzt auch wieder eine Zeit dazwischen, dass es vielleicht nicht so ganz einfach ist, da wieder reinzufinden, wobei jetzt auch ein neuer Abschnitt beginnt. Wir wollen heute Abend 1. Samuel 16 miteinander betrachten. 1. Samuel 16. Wir werden das so machen, dass wir den Text nach und nach lesen. Also ich lese den nicht jetzt erst einmal komplett durch, sondern wir wollen das miteinander betrachten. Wir haben, und ich habe eine Gliederung auch gegeben zu diesen drei Kapiteln, die mir gegeben worden sind. Ich sage da gleich auch noch was zu. Grundsätzlich mit so Gliederungen, das ist immer so eine Sache. Überhaupt mit allen Punkten, die wir machen, zu einem Wort, das Gott gegeben hat. Aber es ist für Deutsche manchmal eine Hilfe, wenn man irgendwo sich so an irgendwelchen Punkten festhalten kann. Das passt eigentlich nicht zu dem Charakter von diesen Erzähltexten, historischen Erzähltexten, daraus Punkte zu machen. Und man muss aufpassen, dass man nicht sich irgendwo in den Punkten verliert und nicht irgendwo wegkommt so von dem, was einfach erzählt wird. Ich habe vieles ganz neu entdeckt für mich. Ich bin unheimlich beschenkt worden. Ich habe ja Geschichten hier, morgen ist die bekannteste Geschichte in der Welt, wenn es um die Bibel geht, wenn Leute irgendwo was wissen mit David und Goliath, das ist immer so noch eine Geschichte, die irgendwo manche kennen, nicht mehr alle, schon gar nicht, aber auch nicht in Deutschland. Aber das ist so eine bekannte. Aber gerade bei bekannten Geschichten ist natürlich die Gefahr, dass man immer weiß, was da steht und was da passiert. Wir wollen jetzt 1. Samuel 16 und ich habe drei Stichworte zu meinen Beiträgen. Das eine ist heute Abend dieses Kapitel 16 unter dem Stichwort Sehen. Es geht um die Erwählung Gottes. Morgen früh ist Kämpfen. 1. Samuel 17 geht es um den Sieg Gottes. Und am Sonntag morgen ein bisschen anders gelagert dann mit Predigt um das Leben, um diesen Bund, den Bund zwischen Jonathan und David, aber der Bund, der uns mit Gott gegeben ist, der über allem steht. Heute Abend dieses Kapitel 16, es beginnt damit, der Herr sprach zu Samuel. Ich möchte und muss einen Vers an den Anfang stellen, den jeder Nachfolger Jesu immer vor Augen haben muss, wenn er die Bibel aufschlägt und besonders auch das Alte Testament oder den ersten Teil der Bibel. Das ist eine Stelle, die muss man markieren, die muss man sich zu Hause hinhängen, die muss man in die Bibel legen. Das ist das Kriterium, wie wir die alttestamentlichen Texte lesen. Und dieses Wort steht in Römer 15, Vers 4. Ist sicher, ich bin nicht der Erste, der das jetzt hier zitiert. Römer 15, Vers 4. Also den muss man immer präsent haben. Immer. Römer 15, Vers 4. Das sagt uns Gottes Wort, Paulus hat das geschrieben, geleitet durch den Heiligen Geist. Da sagt er etwas Grundsätzliches über alle Schriften des Alten Testaments. Und da heißt es, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung, durch den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Das ist so ein, also den muss man sich in Stein einmeißeln, dass man, wenn man das Alte Testament aufschlägt, sich immer die Frage, immer bewusst ist, es geht um biblische Lehre, es geht um Belehrung. Da steht wirklich dieses Wort auch für Lernstoff und für Lehre. Und es wird davon gesprochen, dass alles, ich finde das so schön, alles, was früher geschrieben worden ist, damit wir durch das Ausharren und durch den Trost, durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Hier geht es um das Ausharren, das ist Hypomone, das ist sich darunter stellen. Geduld wird das auch übersetzt, manche haben das mit Geduld übersetzt, unter etwas stellen. Und das ist eine Frage, die wir immer beachten müssen, wenn wir das Alte Testament lesen. Was erfahren wir hierüber da in diesen Schriften, was wir in den Schriften erkennen können, was uns auch hilft, dass wir uns demütigen, dass wir uns drunter stellen. Und zur Ermutigung, zum Trost, Paraklesis, das ist das Wort auch Parakletos für den Heiligen Geist, dass das alles ein Trost ist. Wir gucken diese Texte nicht an, um irgendwas zu analysieren und hebräisches Sprachstudium zu machen und Sätze da irgendwo zu analysieren und dann irgendwas daraus pressen oder so, sondern es geht ganz zentral um diese Frage, wie können diese Schriften, die Gott uns offenbart hat, die Gott uns gegeben hat, wie können die uns dieses Ausharren, diese Geduld lehren, dieses Darunterstellen, diesen Trost, diese Hoffnung, damit wir Hoffnung haben. Das ist das Wort, das oft gebraucht wird im Neuen Testament. Das ist das Kennzeichen auch für Nachfolger Jesu. Das sind Leute, die haben Hoffnung. Die schalten die Nachrichten an, hören Nachrichten und sagen, und wir haben Hoffnung. Die gucken irgendwelche Bilder an, die irgendwelche Anstalten überliefern und wir sagen, und wir haben Hoffnung. Das ist, Petrus hat das ja so gesagt, dass wir so leben, dass Menschen uns danach fragen, weil das auffällt. Wir werden das sehen, jetzt und morgen und in den Tagen. Es ist immer eine Frage, wie wir durch die Ereignisse, die passieren, persönlich in der Welt und so, wie wir so in eine Panik hineinkommen. Und die Schrift ist uns gegeben und auch diese Kapitel sind uns gegeben, damit wir Hoffnung haben. Also das ist, ich möchte euch das einfach ans Herz legen, einfach nochmal neu. Das gilt für alles, was wir im Alten Testament lesen. Neuen auch, aber das ist jetzt eine Aussage über alle Schriften. Alles, was früher geschrieben wurde. Ich habe das gerade schon gesagt, auch das als Vorbemerkung. Das sind die Bücher Samuel. Beide Bücher Samuel sind Geschichtsbücher. Und man darf bei Geschichtsbüchern nicht einfach Erfahrungen, die Leute gemacht haben, auch mit Gott gemacht haben, was Leute erleben, man darf das nicht einfach auf sich selbst übertragen. Ich kann nicht die Erfahrung eines anderen Menschen einfach auf mich übertragen. Sondern das sind Geschichten, die ich einfach lese und einfach mal nachbuchstabiere und schaue, was ist da passiert. Aber sie sind nicht gegeben, damit wir immer diese erste Frage stellen, was heißt das für mich? Darum geht es nicht als erstes. Geht überhaupt nicht um uns als erstes. Und oft wird ja das Verhalten, wir sehen das auch in den Abschnitten, die wir jetzt betrachten, wir sehen oft, wird das Verhalten der Leute nicht beurteilt. Also es gibt eigentlich gar keinen Kommentar dazu. Und wir lesen von Leuten, die zum Volk Gottes gehörten, dass sie gesündigt haben. Und da wird überhaupt nichts zu gesagt. Wir haben heute und morgen kommt das, da wird gelogen. Und das ist wichtig, dass man nicht aus dem, umso wichtiger, dass man nicht aus dem Verhalten von Leuten, die zum Volk Gottes gehörten, irgendwo etwas ableitet, wie wir uns verhalten. Also wenn man solche Beispiele dann vor Augen hat. Wir lernen Dinge, die für uns wichtig sind. Aber das ist jetzt nicht das Erste. Die Samuel-Bücher sind kein ethischer Leitfaden für unser Leben. Und wir lesen, dass Leute aus dem Volk Gottes Dinge gesagt und Dinge getan haben, die Gott der Herr an anderer Stelle verurteilt hat. Aber es wird uns berichtet und es wird nicht kommentiert an der Stelle. Das ist immer eine Gefahr, wenn man da zu schnell irgendwo dann in seinem Leben ist und darüber redet. Mir ist das nochmal wichtig geworden, einfach für uns, wenn wir an diese Kapitel auch dran gehen. Und alles dient unserer heutigen Belehrung. Es ist biblische Lehre. Wir sind in der Schule Jesu und wir brauchen diesen Lehrer und unseren Herrn als unseren Lehrer. Keiner ist fertig, solange wir nicht vor ihm stehen. Und was wir, das sind, ich sage das immer, wer mich kennt, weiß das, aber ich werde da nicht müde drin, weil ich da heute so ein Durcheinander oft finde, auch in Gemeinden und auch in der Verkündigung. Es geht in der Schrift immer um die drei Fragen. Das erste, also mindestens um die drei Fragen. Die erste Frage, was erfahren wir über Gottes Wesen? Wer ist Gott? Wer ist das? Die Wesenseigenschaften Gottes zu entdecken. Wir werden nicht fertig, solange wir auf dieser Erde sind. Dieses Staunen lernen. Das Zweite, was wir in praktisch allen Texten, wenn man lang genug liest, was man sich die Frage stellen muss, ist, was erfahre ich über den Menschen? Wer ist der Mensch? Das ist das Faszinierende an uralten Büchern, dass das Herz des Menschen, das Wesen des Menschen sich nicht verändert hat. Das ist ja das, was auch so faszinierend ist, dass Leute Psalmen lesen und denken, die sind gestern geschrieben worden. Das ist, was erfahren wir über den Menschen? Und das Dritte, und da ist alles, was in der Schrift steht, zielt, und es geht um die Lehre um Gottes Erlösungsplan. Wir müssen uns bei jedem Abschnitt fragen, was bedeutet dieser Abschnitt im Blick auf diesen großen Erlösungsplan Gottes? Das sind drei einfache Fragen. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Und was erfahre ich hier über Gottes Erlösungsplan? Und so ist auch die Geschichte Davids eine Vorausschau auf den kommenden Messias Jesus Christus. Jedem Bibelleser, der die Bibel komplett durchliest, wird das einfach so erkennen. Weil es unglaublich viele Querverweise gibt. David war nicht Jesus. Aber vieles hat Gott in der Geschichte geführt als Vorausschau, als Typus auch für das, was kommen würde. Also Römer 15,4 ist, ich habe hier viel Vorbemerkung, aber mir ist das wichtig, dass wir uns verstehen. Römer 15, Vers 4, das Grundsätzliche für alle Schriften. Das Zweite, diese Belehrung, dass wir, wer ist Gott, wer ist der Mensch und was hat das mit Gottes Erlösungsplan zu tun? Und jetzt noch eine Vorbemerkung zu diesen Abschnitten auch in den Samuel-Büchern oder 1. Samuel 16, was wir jetzt heute haben. Das deckt sich wieder mit dem, was ich gerade auch gesagt habe, aber konkretisiert das noch ein bisschen. Das ist als erstes Mal die ganz persönliche Geschichte. Die steht hier im Vordergrund. Das ist die Geschichte, 1. Samuel 16, von einem echten Hirtenjungen, einem sehr jungen Mann, der aber dann auch irgendwann älter wurde. Das ist ja interessant, wenn man sich die Biografie von David sich anschaut. Aber hier ist die Geschichte von einem kleinen, echten Hirtenjungen, einem verworfenen König, einem Krieg, eine Schleuder, ein Stein kommt morgen. Und das alles in einer ganz bestimmten Zeit. Das ist das, was wir einfach, wo wir eine Aufgabe haben, das nochmal zu entdecken. Was ist da passiert? Eine ganz persönliche Geschichte. Was ist wann und wie passiert? Und ich habe das gemerkt in der Vorbereitung, dass ich in solchen Geschichten, diese Geschichten oft von hinten her lese. Ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich weiß ja, wie das alles weitergegangen ist. Lasst uns einfach mal, wenn wir so eine Geschichte lesen, jetzt auch in diesen Tagen, dass wir die Stück für Stück entdecken, aus dieser Perspektive nach vorne gerichtet und nicht zurückschauend. Da wird einem plötzlich, hat man eine andere Perspektive. Das zweite, was die zweite Ebene in all diesen Geschichten, das ist Gottes Geschichte mit seinem auserwählten Volk Israel. Das ist eine zweite Ebene, die ich immer berücksichtigen muss. Es geht um die Erwählung des Volkes Israel, um den Auszug aus Ägypten, die Befreiung, Wüstenwanderung, verheißenes Land, Kanaan, die Zeit der Richter, die Anarchie, dann die Zeit des Königtums und das über einen langen Zeitraum. Und alles diese Geschichte, die sich in Jesus Christus erfüllt, alle Verheißungen an Israel, die sich in Christus erfüllen. Und was bedeutet das, was wir lesen, bezüglich der Geschichte des Volkes Gottes? Was erfahren wir hier über den Herrn, was erfahren wir über den Menschen, auch über das Volk Israel? Das ist auch, wenn wir das jetzt durchgehen, die Ebenen, die manchmal überschneiden die sich, aber nur, dass man das so ein bisschen zusortiert. Ich habe das jetzt nicht systematisch bei jedem Abschnitt diese drei Ebenen beleuchtet. Ich habe erst zwei genannt auch. Und das dritte ist eben diese Gotteserlösungsgeschichte in unserer Welt. Und was das bedeutet für die gesamte Menschheit, nicht nur für das Volk Israel. Und diese Erlösungsgeschichte, die sich in dem Bund der Erlösung in Jesus Christus offenbart hat. Der Davidische Bund ist ein Typus des neuen Bundes. Er zielt darauf hin, das, was sich im neuen Bund erfüllt. Jesus ist der Sohn Davids, als er gekommen ist, Mensch wurde, Matthäus 1, Vers 1. Und alles, was wir hier lesen, ist Vorbereitung auf das Kommen Jesu in dieser Welt, über den gesamten Zeitraum von der Schöpfung bis zum ersten Kommen Jesu und bis zur Wiederkunft und dem neuen Himmel, neuen Erde in alle Ewigkeit. Das ist die dritte Ebene, die man auch immer betrachten darf. Man hat, wenn man diese Dinge vor Augen hat, hat man einfach schon genug zu tun, wenn man einen Text liest. Und manchmal hilft das, dass man nicht irgendwo immer mit dem ersten Gedanken, was heißt das für mich, was heißt das für mich, was heißt das für mich, sondern wozu ist das gegeben, wozu hat Gott das gegeben. Und dann gibt es eben noch wichtige theologische Lehren, das hängt mit dieser Lehre zusammen, aber da kommen wir drauf. Jetzt steigen wir in diesen Text ein. Gibt es da Rückfragen zu dem, was ich jetzt da gesagt habe? Guck mal, ein bisschen Licht machen hier. Schön. Ja. 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 Bitte? Welche? 1. Petrus 3, Vers 15. Ist ganz wichtig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ganz, ganz wichtig. Und habt ein gutes Gewissen. Gibt es noch eine weitere Verständnisfrage? Gut. 1. Samuel 16. Ich habe hier eine Gliederung aufgestellt, die einfach helfen soll. Nicht die uns knechtet oder so, aber wenn wir diese Verse jetzt lesen. Wir beginnen mal mit dem ersten Abschnitt, 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Samuel: Ich ärgere mich zusehend darüber, dass wir in unseren Übersetzungen nicht den Gottesnamen stehen haben. Da steht ja hierher groß geschrieben, Jahwe. Das ist schade, weil hier steht ein Name, den Gott offenbart hat. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist der Bundesgott, das ist Jesus Christus. Das ist eine Einheit, der ich bin und sein werde, der ich sein werde. 2. Mose 3, als Gott sich dem Mose offenbart hat am Dornstrauch. Und es steht ja in unseren Übersetzungen meistens mit einfach Herr groß geschrieben. Das ist aus diesem Gedanken her, die Juden haben den Gottesnamen ja nicht ausgesprochen, weil sie Gott nicht verunehren wollten. Die Frage ist, ob man dadurch nicht viel mehr verunehrt, wenn man seinen Namen nicht nennt. Und haben dann Herr, Adonai, dann gesagt. Daher kommt ja auch der Name Jehova, die Vokale von, aber das wisst ihr ja, die Vokale von Adonai, von Herr, sind dann den vier Konsonanten von Jahwe, sind die dann zugeordnet worden. Und es ist zumindest falsch, aber man kann das alles erklären. Gibt auch keinen Streit darüber. Also im Himmel nicht. Aber dass man sich bewusst macht, es geht hier um, ich habe das in der Gliederung, deshalb auch habe ich Jahwe geschrieben, weil man könnte auch Jesus Christus dahin schreiben. Das ist ja noch ein anderes Thema, wie der Herr, Jesus selbst, als er Mensch wurde, ganz Gott, ganz Mensch, als er die Schriften des Alten Testaments auf ihn ausgelegt hat. Das ist ja, wir haben es ja immer mit der Trinität zu tun. Man darf die Bibel immer nur trinitarisch lesen. Wir haben es immer mit Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist zu tun. Vor der Schöpfung und der ganzen Zeit der Offenbarung. Dass man nicht, und das Herr, das klingt mir manchmal so ein bisschen weit weg. Aber wir haben leider im Deutschen, Karl-Heinz von Heiden hat das ja in seiner Übersetzung, die ich jetzt nicht sonst in allem gut finde, aber der hat das ja gemacht, den Namen, ich weiß nicht, ob es sonst Bibelübersetzungen gibt, Schlachter nicht, Elberfeld nicht. Esra. Aber nur, dass man das, im Amerikanischen ist da auch eine ziemliche Diskussion. John MacArthur hat da eine Bibel vor ein paar Jahren rausgebracht, wo er das jetzt geändert hat, die ESV dann mit dem Gottesnamen. Ja, nur einfach zur Erklärung. Der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich, es betont hier, werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Den ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 3, kann man unter die Überschrift fassen: Jahwe richtet den Blick des Propheten, seines Propheten, auf den neuen König. Das ist sehr eindeutig. Der Blick von Samuel wird plötzlich in eine Richtung gelenkt, in eine Gegend gelenkt, in eine Familie gelenkt, die er sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Das tut der Herr in seiner ewigen Erwählung. Der Zusammenhang, ihr wisst ja, Israel hat einen König begehrt, 1. Samuel 8, wie es bei allen Nationen ist. Gottes Befehl war dann an Samuel, ihnen einen König zu geben. 1. Samuel 9, dieser König wurde durch Los bestimmt und sein Äußeres wird besonders hervorgehoben. Das Volk Gottes lehnt mit dem Wunsch einen eigenen König, den eigentlichen König Gott selbst ab. Das ist einfach das Verhängnisvolle. Das ist auch die Theologie, auch in diesem ganzen Geschichte, dieser ganzen Königsgeschichte, dass es Gottes Ziel nicht ist, dass Menschen König sind. Dass in seinem Volk Menschen herrschen. Das Volk Israel muss diese bittere Erfahrung machen. Die Geschichte Sauls ist ja sehr tragisch. Es kommt zu dem Punkt, dass Gott es reut. 1. Samuel 15, Vers 10. dass er Saul zum König hat salben lassen. Wenn man die Verse liest in 1. Samuel 15, müssen wir nochmal da kurz den Zusammenhang einfach, damit wir den wieder haben. Diese ganze Dramatik, Vers 26 und 28. Wie Saul dann sagt, vergib doch mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, dass ich Jahwe anbete. Und da heißt es Vers 26, aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um. Denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr Jahwe hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Als Samuel sich umwandte, um wegzugehen, da ergriff Saul ihn beim Zipfel seines Oberkleides, sodass es abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Das ist knallhart. Und was macht diese Entscheidung Gottes mit Saul? So etwas von Gott, Gottes Stimme und mit Gottes Stimme zu hören. Was macht Menschen in Verantwortung, wenn sie formal noch im Dienst sind, aber von Gott bereits an die Seite gestellt worden sind? Was macht das mit frommen Menschen? Und das ist eine tragische Geschichte, die sich leider bis heute so oft wiederholt. Wie viele Christen oder Gemeinden funktionieren noch? Da ist formal alles richtig. Saul hat das ja noch jahrelang durchgezogen. Aber sie bringen keine geistliche Frucht mehr. Der Geist des Herrn war von Saul weg. Wir lesen das jetzt gleich auch nochmal. Und die Wege von Samuel, das ist ja am Schluss, Vers 34, 35, die Wege von Samuel und Saul trennen sich für immer. Das ist... Und damit endet das Kapitel 15, dass Samuel über Saul trauert. Ja, was soll er auch sonst tun? Und Gott fragt Samuel nicht an dieser Stelle hier im Vers 1, warum trauerst du? Das weiß er. Sondern er fragt ihn, wie lange? Wie lange willst du um Saul trauern? Samuels Trauer über den geistlichen Fall des Saul ist das Kennzeichen eines Propheten, der immer auch ein Hirte ist. Propheten, die keine Hirten sind, die haben ein Problem. Und manche sind ja auch als Hirten berufen worden. Das hat ja eine ganz tiefe Bedeutung auch. Und warum trauert Samuel, warum distanziert er sich nicht einfach, warum analysiert er nicht einfach die Situation, setzt eine öffentliche Kritik in die Welt, geht seinen eigenen Weg? Samuel hat ein wunderbares Herz eines Hirten, diese Trauer hier. Und er will weiter für das Volk beten. In 1. Samuel 12 lesen wir das Vers 23. Und er ist betrübt über den geistlichen Niedergang. Das ist das Kennzeichen von echten Propheten. Dass sie trauern um die geistliche Situation. Ich habe das die Tage nochmal gelesen, Jeremia 8, Vers 18, ich nenne die Stellen jetzt einfach so, wo Jeremia, der ja, ich sage jetzt mal, nichts falsch gemacht hat, und der mitgerissen wird in den ganzen Strudel seiner Zeit, wie er trauert um das Volk, um diese Situation. Und wahrscheinlich hat Samuel sich auch die Frage gestellt, was habe ich falsch gemacht? Wie konnte es so weit kommen? Und das Leben von Saul war ja viele Jahre untrennbar mit dem Leben Samuels verbunden. Samuel freut sich nicht über das Versagen anderer. Er stellt sich selbst nicht in und macht die anderen schlecht, damit er selbst in einem besseren Licht steht. Man muss immer aufpassen, wenn man im Dienst steht, irgendwo auch in der Gemeinde, wenn man vor allen Dingen in der Öffentlichkeit steht, dass man dieses Hirtenherz behält. Wer nur an sich selbst denkt, der hat keine Trauer für den Zustand der Welt. Und wo leben wir die Barmherzigkeit Gottes? Für alles gibt es eine Zeit, steht im Buch Prediger. Und die Phrase, die soll vorübergehen, wie lange willst du um Saul trauern? Und der Herr sprach zu Samuel, füll dein Horn mit Öl, geh hin, ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Samuel soll wissen, dass Jahwe souverän ist in seinen Entscheidungen. Gott, der Herr, hat Samuel einsetzen lassen und er hat ihn wieder abgesetzt. Beides gehört dazu. Und er beruft einen neuen König, um das Volk das Geheimnis des kommenden Erlösers mehr und mehr zu offenbaren. Und jetzt kommt es zu einem entscheidenden Neuanfang Gottes, nämlich jetzt erwählt Jahwe einen König für sich. Ein König nach seinem Herzen, wie wir das noch lesen. Und für Samuel und auch für uns zur Belehrung wird es deutlich, dass sich in allem Versagen, auch im Volk Gottes, Gottes Plan erfüllt. So schön, wenn man das hier liest. Geh hin, ich will, ich habe. Geh hin, ich will, ich habe. Da wird der Mensch so klein. Da wird der Mensch so klein, wenn man nur liest, das, was der Herr über sich selbst hier sagt. Was uns hier an Wesen Gottes aufleuchtet. Da steht der Herr und sagt, geh hin, ich will, ich habe. Das ist die Souveränität Gottes. Und das wird ganz praktisch in unserem Leben. Wenn Gott der Herr am Werk ist, dann ist er immer größer als jeder Mensch und jede menschliche Handlung. Und Samuel trauerte, er wusste gar nicht, wie es weitergeht, aber Gott sah bereits den weiteren Weg. Samuel verzichtet auf eigene Initiativen und er tut in dieser geistlichen Weichenstellung hier einfach das, was Gott der Herr ihm sagte. Samuel diskutiert ja auch nicht mit dem Herrn. Er sagt nicht, das habe ich schon mal gemacht, das Horn gefüllt und jemand gesalbt, das ist schief gegangen, wer weiß, ob es diesmal klappen wird. Ich meine, in so einer, das macht man ja nicht einfach so. Samuel sagt auch nicht, das habe ich einmal so gemacht, aber niemals wieder, sondern Gottes Wahl mit Bethlehem klang jetzt auch nicht besonders verheißungsvoll. Und was für eine wunderbare und souveräne Geschichte Gottes. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden. Dass der Gott erwählte König sollte aus Bethlehem kommen. Jetzt gehen, wenn, ja, da gehen bei uns natürlich, da gehen die Weihnachtslieder an. Und alles. Nur, hier war das ja überhaupt nicht im Blick. Diese Wahl Gottes. Matthäus 2, 5 und 6. Zitat aus Micha 5, Vers 1. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Hier beginnt das. Beginnt eigentlich noch früher. Ruth 1, 22. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Was für eine Geschichte. Was für ein Drehbuch, was hier geschrieben wurde und was sich hier erfüllt. Wenn du die Geschichte liest, da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich meine, die Geschichte von Ruth sowieso ist... Man sollte die immer mal wieder lesen. Und Bethlehem ist eben mehr als eine Ortschaft. Da ist Geschichte passiert. Da ist Erlösungsgeschichte passiert. Wer hätte sich das vorstellen können, dass Ruth dort den Boas trifft? Wer hätte das vorher sagen können? Dass diese Ausländerin, eine Moabiterin, die zu den Feinden Gottes gehörte, Ruth, diese Moabiterin Ruth, den Boas heiraten wird, und dass der Isai, der den Samuel jetzt treffen soll, der Enkel von Ruth und Boas ist. Das musste man mal konstruieren. Jetzt ist halt nach Gierkhausen gefahren. Ja, keiner vermutet bei Gierkhausen irgendwas Besonderes. Das ist ja das Verrückte. Ich meine, dass man hier in Gierkhausen an einem Wochenende plötzlich den Herrn erfahren kann, was nicht an der Besonderheit von Gierkhausen liegt, sondern das liegt daran, dass wir einen Herrn haben, der einen bestimmten Ort dazu gebrauchen kann, um sich zu verherrlichen. Und er benutzt meistens die Orte, die wir nicht auf dem Schirm haben. Und das ist wirklich das, was man immer wieder sehen kann. Und wer hätte sich zu dieser Zeit vorstellen können, was 1000 Jahre später an diesem unbedeutenden und kleinen Ort Bethlehem Gott das nächste und entscheidende Kapitel in seinem Heilsplan, Erlösungsplan öffnen würde? Gottes neuer König über Israel, so wie auch der kommende Messias, sollten aus dem Stamm Juda kommen. Das war sein Plan. 1. Mose 49, Vers 10, schon angekündigt. 1. Mose 49, 10. 1. Samuel 2, Vers 10, im Gebet von Hannah lesen wir das ja auch. Der gotterwählte König sollte aus der Familie Isais kommen. Ja, wer ist Isai? Kein Mensch kannte den. Das war Gottes souveräner Plan. Das war Gottes Erwählung, diesen Mann, diese Familie zu nehmen. Isai war der Enkel von Ruth und Boas. Und hier erfüllt sich Stück für Stück Gottes Erlösungsplan. Und jede Generation bringt die Menschheit der Erfüllung der Verheißungen Gottes näher. Hier steht ja dieses Ausersehen. Ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Das ist ein Wort. Das Wort Sehen kommt in diesem Abschnitt öfters vor. Deshalb ist dieses Sehen, Gott sieht und erwählt einen Menschen. Das hängt sehr eng beieinander. Gott richtet den Blick auf jemanden. Das Wort, das hier steht, Rahab, das ist Sehen, wird oft einfach als Sehen, Besehen, Erscheinen, Ausersehen. Und im ganzen Kapitel geht es darum, wer sieht was, wer sieht wie. Und warum ist das Sehen Gottes anders als das Sehen des Menschen? Samuels Einwände und Gottes Auftrag, Vers 2 und 3. Samuel antwortete, wie kann ich hingehen, wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sag, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Habe ich dreimal gelesen, oder fünfmal. Wie kann ich hingehen? Samuel hatte Angst vor den Konsequenzen. Und diese Angst ist berechtigt. Saul würde sofort das als Verrat ansehen, wenn Samuel mit dem Salbungsöl aufbricht und vorher in einem Newsletter seinen Plan bekannt gibt. Ich gehe jetzt nach Bethlehem. Ich salbe jetzt den neuen König, der besser ist als Saul. Der Mann wäre tot gewesen. Woher kam die Angst des Samuel? Ist ja schon auch eine Frage, die beschäftigt einen öfters. Woher kommt eigentlich die Angst? Morgen werden wir das sehen mit der Schlacht. Warum sind die Leute so ängstlich? Kann es sein, dass seine lange Trauer zu Unglauben und Angst geführt hat? Ich weiß es nicht. Es wird ja nicht kommentiert. Ich sehe ja einfach diese Angst. Samuel musste sich keine Sorgen machen, weil Gott ihm sagte, ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und dann gibt Gott ihm diesen Auftrag, mach doch einen Gottesdienst, dann mach ein Schlachtopferfest. Das war grundsätzlich erlaubt. Es gab ja keinen Tempel, es gab ja kein Jerusalem, noch nicht. Und nach den Geboten Gottes durfte überall an jedem Ort dieses Schlachtopfer gebracht werden. Und das stimmt, aber natürlich nur zum Teil. Gott sagt dem Samuel, dass er nur eine Teilwahrheit öffentlich sagen soll. Ich habe mich einfach gefragt. Es wird ja einfach berichtet. Kann man Wahrheit, Teilwahrheit und Unwahrheit, wie kann man das auseinanderhalten? Ich glaube, wir müssen das auseinanderhalten. Ich habe so gedacht, Ärzte beherrschen das zum Beispiel auch. Ärzte wissen, die lügen einen nicht an, Patienten. Das ist manchmal bei Diagnosen und so, die gegeben werden. Wenn ein Arzt ein Interesse hat an seinem Patienten und an dem Wohlergehen und an der Heilung des Patienten, wird er eben nicht medizinisch nach einer Untersuchung alles Mögliche direkt da vor den Latz knallen und sagen, mit allen Eventualitäten, die da sein können, sondern er gibt die Diagnose, sagt einen Teil, er sagt nichts Falsches. Aber er sagt eben nur einen Teil. Das ist keine Lüge. Warum Gott das hier so tut, weiß ich nicht. Es wird einfach berichtet. Und die Salbung soll im Zusammenhang mit dem Opfer stattfinden. Und deshalb geht Samuel mit dem Horn voller Salböl und mit einer Kuh die 11 Kilometer nach Bethlehem. Johannes, wie weit habt ihr von Rinte hier nach Gierkhausen? Wie viele Kilometer sind das? Könnt ihr hinkommen. Jetzt, Johannes wäre jetzt, Joachim wäre jetzt gekommen mit der Kuh von Rinte hier nach Gierkhausen. Ja, das ist, das muss ein interessantes Bild gewesen sein. Vers 4 bis 13, Jahwe erwählt mit seinem Herzen den erwählten König. In Vers 4 und 5, das Opferfest in Bethlehem. Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Das ist immer gut, wenn Samuel und wenn Boden Gottes einfach das tun, was Gott gesagt hat. Es gibt heute viel zu viel Diskussion über Gottes Wort. Einfach das machen. Tu es einfach, was Gott gesagt hat. In 1. Samuel 3, Vers 10, als Samuel ein ganz kleiner Junge war, da hat er die Situation erlebt, dass er dann sagen sollte, rede Herr, dein Knecht hört. Ich habe das bei mir in der Bibel vorne drin stehen. Ich bin nicht Samuel. Aber dieses Prinzip, die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, rede Herr, dein Knecht hört, das bewahrt vor viel Schaden im Leben. Einfach diese Demut vor diesem Herrn zu haben. Rede, Herr, er hat sich offenbart, rede zu mir. Dein Knecht, dein Sklave steht da. Dein Sklave hört. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Frieden. Ja, die hatten Panik. Gab ja Situationen, die hatten Angst, dass bei ihnen vielleicht Ähnliches passiert wie mit Agag, dem König der Amalekiter. 1. Samuel 15 kann man das lesen. Ihr habt das letzte Mal wahrscheinlich behandelt, nehme ich mal an. Fred, ja, du warst es. Harte Geschichte. Samuel tötete Amalek mit seinem Schwert. Die hatten Angst, die Ältesten. Und dann er sprach, ja, Friede, ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Der erste Auftrag, Teil des Auftrags ist erledigt und nun kommt die Auswahl des geeigneten Kandidaten. Das gemeinsame Opfer bringt die Söhne Isais zusammen. Samuel sagt noch nicht, warum sie zusammengekommen sollten. Fällt mir überhaupt auf, dass er überhaupt nichts gesagt hat. Auch hinterher nicht. Und dem Opfer ging immer die Reinigung voraus. Die Reinigung des äußeren Menschen und auch des inneren Menschen. 2. Mose 19, Vers 10 und 14 liest man das, dieses Gebot, dass man, wenn man dem Herrn dieses Opfer bringt, dass man sich zunächst äußerlich und auch innerlich reinigen soll. Das ist nicht einfach nur eine Tradition. Ich sage das immer, es geht mir heute in Gottesdiensten oft zu schnell zur Anbetung und zu schnell, schön, dass ihr alle da seid. Man sollte, man könnte, man müsste vielleicht mal viel mehr Gottesdienste mit gemeinsamer Buße beginnen. Dass man mal stille wird. Und man sagt, wer sind wir, wenn Christus nicht jetzt heute für uns eintreten wird. Man ist sehr schnell beim Menschen und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und darum geht es als allerletztes um den Menschen im Gottesdienst. Es geht um den Herrn, das ist, hat er gesagt. Johannes hat geschrieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich denke, dass das für Kinder Gottes gilt. Und nun entscheidet Jahwe, wer König für ihn wird, Vers 6 bis 10. Es geschah, Vers 6, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht auf sein Aussehen, auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn ein Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schammah vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Hat der Herr nicht erwählt? Da kriegen ja manche Christen Schnappatmung, wenn sie das lesen. Hier haben wir die Geschichte, dass Gott Menschen nicht erwählt hat und einen erwählt hat, der es gar nicht vermutet hätte, der gar nicht auf dem Plan war. Das ist, hier erfahre ich etwas über Gottes Wesen, was einem bewusst macht, mit wem wir es zu tun haben. Das wird einfach Vers für Vers hier so erzählt. Ich habe als Kind, habe ich eine Schallplatte gehabt vom Hermann Schulte Verlag. Ihr wisst alle, was eine Schallplatte noch ist. Heute kennt die ja keiner mehr, aber und da war dieses Hörspiel drauf. Da hat sich das ja eingeprägt. Ist der das? Und wurde geschildert und wieder nicht, wieder nicht, wieder nicht. Gott zerschlägt, also da ließ Isai ließ, Vers 10, ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Da steht der Vater mit seinen 7 Söhnen und kriegt die Antwort, da ist keiner bei. Gott zerschlägt jeden positiven Gedanken des Samuel über mögliche geeignete Kandidaten für den Königsthron. Gott zerschlägt jeden positiven Gedanken des Samuel über mögliche geeignete Kandidaten für den Königsthron. Die äußeren Faktoren sind nicht ausschlaggebend. Der Grund für Gottes Verwerfung und für Gottes Auserwählung steht in Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Das ist so ein Schlüsselvers. Und wir gebrauchen das ja auch. Ich bin bei der Übersetzung dieses Verses, bin ich noch nicht ganz fertig. Ich bin immer nur kritisch, wenn ich in Kommentaren immer dasselbe lese. Da werde ich immer ein bisschen nervös. Denke ich immer, wer hat von wem hier abgeschrieben? Das ist manchmal ist wirklich auffällig. Und ich liebe ja Kommentare, die schon mal ein bisschen quer da gehen, die mal irgendwo von der anderen Seite meine Sache betrachten. Wörtlich steht hier, aber der Herr sieht auf das Herz, der Herr sieht Herz. Man kann das übersetzen, sieht das Herz, sieht auf das Herz, sieht nach dem Herzen oder mit seinem Herzen. Und den ersten Eindruck nach klingt die Übersetzung so, dass der Mensch das Äußere sieht und Gott sieht das Innere eines Menschen. Der Mensch sieht mit seinen Augen, aber Gott sieht mit seinem Herzen. Es gibt diese Möglichkeit, das zu übersetzen, aber ich habe das noch nicht endgültig für mich geklärt. Bin da nicht ganz fertig geworden. Ich muss da mal mit Fachleuten reden. Aber dass man das wirklich übersetzen kann, der Herr aber sieht nach seinem Herzen. Dass es um das Herz Gottes geht. Wir haben ja diese andere Parallelstelle, das ist ja entscheidend. Man kann das so und so verstehen. Das ist ja nicht verkehrt, wenn man der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Aber ich glaube, dass das 1. Samuel 13, wenn ihr diese Stelle mal aufschlagt, 1. Samuel 13, Vers 14. Da ist ja diese Geschichte, die ihr letztes Mal wahrscheinlich auch betrachtet habt, letztes Mal dran kam. Und da heißt es, der Herr, Jahwe, hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Man sagt, kennt das ja auch, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn man das in die Richtung versteht, und man kann das durch andere Aussagen der Schrift so verstehen, dann kann man sagen, Gott betrachtet die Dinge, die einfach in dieser Welt sind, aus der Perspektive seines ewigen Ratschlusses und Willens. Und er betrachtet die Dinge auch in unserem Leben aus seiner ewigen Perspektive und seinem Zweck, den er verfolgt von Ewigkeit her. Ich komme ja da in Stottern und in Staunen, wenn ich über Epheser 1 lese, vor Grundlegung der Welt. Und da bin ich zu klein für, das zu verstehen. Das werde ich, aber ich staune einfach, ich glaube, dass das deshalb auch nicht verkehrt ist, dass Gott einen Mann nach seinem Herzen sucht. Und nach dem Herzen, also dass hier die Betonung auf dem Herrn liegt, welchen Plan er hatte. Man müsste da grammatikalisch, ich will das jetzt nicht ausführen, ich hatte noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ich bin da auch noch nicht ganz fertig. Also man kann das, muss da nicht streiten. Also man kann das so und so verstehen, wird übersetzt so, und es gibt Einzelne, die das eben anders übersetzen in der Weise. Auch auf Grundlage von 1. Samuel 13, Vers 14, dass Gott einen Mann nach seinem Herzen sucht. Das ist, glaube ich, auch für den Plan, den Gott hat mit der Welt, ist das sehr, sehr wichtig, auch für uns tröstlich zu wissen, dass da nicht die äußeren Kriterien die Rolle spielen, sondern dass es um den Blick geht, den er hat aus seiner Perspektive für unser Leben und für seine Gemeinde. Wir kommen an der Stelle immer wir kommen letztlich zu Tränen und wir kommen zu Leid und Anfechtung und aber auch zur Freude, zur Hoffnung, dass wir uns fallen lassen können in diese Souveränität Gottes. Jetzt haben wir beim Fußballspiel, hätten wir jetzt Halbzeitpause. Wollen wir ein paar Minuten gerade mal kurz Pause machen und dann machen wir in 10 Minuten weiter, noch nicht bis Mitternacht. Ihr seid ja, aber es ist noch hell, aber dass wir noch eine halbe Stunde dranhängen. Ich denke, das können wir, ich meine, wenn man schon nach Gierkhausen fährt, da muss man ja ein bisschen. Also wir machen um 8:50 weiter.